wird es noch verteilt, will ich mich mal geschwind vorstellen. Und zwar, es gibt zwei verschiedene Arten, sich vorzustellen. Und ich hoffe, dass wir heute Abend, nachdem wir das durchgearbeitet haben, so weit sind, dass wir alle zueinander du sagen können. Und das ist die Voraussetzung dafür, ist, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und wir wollen heute den Unterschied mal durchnehmen, was es heißt, Christ zu sein, Namen nach, und was es heißt, Kind Gottes zu sein. Und zwar nach dem Wort Gottes. Und es ist ganz dumm, wenn man nicht gläubig ist und man sagt zueinander, zum Beispiel Schwester Heidi. Ich bin keine Krankenschwester, habe damit nichts zu tun. Und deswegen für die, wo dann nach dieser Lektion sagen können, ich bin ein Kind Gottes, für die bin ich die Heidi Mi. Und für die anderen bin ich die Frau Matudis. So, also es ist an eurer Entscheidung, wie wir zusammen eingestellt sein werden. Denn das, was wir heute durchnehmen, die erste Lektion, geht über das Thema Grundlagen des Glaubens, Lektion 1, die Errettung. Und das wollen wir ganz gründlich machen. So, ich habe zwar kein Tageslichtprojekt heute, haben wir keinen genommen. Wir wollen das so durchmachen, dass wir das auswendig wissen heute. Was bedeutet. Und das dauert vielleicht ein bisschen gründlich, ein bisschen länger, aber es ist sehr wesentlich, dass wir das durchmachen. Ich hoffe, dass wir es sehr gut verstehen und sehr... Bitte? Ja. Von den Blättern, die ich euch gegeben habe, da ist eines dabei, das heißt Sündenbekenntnis, das heißt nur Erläuterungen zu und dann kommt Sündenbekenntnis und Wiedergutmachung. Und das will ich als erstes mal dann da dran nehmen. Das ist jetzt noch nicht dieses Gerüst, sondern es sind zwei Erläuterungen, die manchmal ganz falsch verstanden werden. Und deswegen habe ich die rausgezogen. Da kommt zuerst mal die Sündenbekenntnis. Es ist unnötig, es ist sogar schädlich, Sünden gegenüber Menschen zu bekennen, die nicht davon betroffen sind. Es ist manchmal so eine Angewohnheit, manche Leute sagen, ich muss der und der sagen, dass ich das und das über sie geredet habe. Die hat es aber gar nicht mitgekriegt, dann brauchst du das. Dann brauchst du das nicht nochmal wiederholen und sagen, das brauchst du überhaupt nicht zu sagen. Das ist eine Sache, die dann du alleine ausmachen musst mit Gott. Die musst du nicht irgendjemand sagen, da werden so viele Geschwister oder Gläubige in Unruhe gebracht. Ach, die hat das gesagt und die hat das gesagt. Und da gibt es folgende Regel. Wenn du eine Sünde gegen Gott getan hast, zum Beispiel, habe ich hingeschrieben, Stolz, also etwas, was nicht der andere so den anderen Weg getan hast, sondern du hast dich gegen Gott versündigt. Da musst du es nur Gott sagen. Da musst du es nicht den anderen Leuten alle erzählen. Das musst du nur gegenüber Gott schuldig geworden. Also, musst du es Gott gegenüber bekennen. Hast du eine Sünde getan gegen eine Person, zum Beispiel einen Diebstahl oder irgendetwas, das musst du der Person gegenüber bekennen, der gegenüber du das getan hast. Hast du eine Sünde getan gegen eine Gruppe oder gegen eine Familie, dann musst du es dem Leiter der Familie oder dem Leiter der Gruppe gegenüber bekennen. Deswegen haben wir ja unsere Rechtssysteme, dass du das dem gegenüber bekennst. Und hast du eine Sünde begangen, wo du Schuld auf dich geladen hast, aber nicht gegen irgendeine Person speziell gesündigt hast, sondern einfach Schuld auf dich genommen hast, ich habe geschrieben zum Beispiel Abtreibung, da brauchst du einen Seelsorger. Jemand, was ist ein Seelsorger? Ein Seelsorger ist nicht unbedingt in diesem Sinne jemand, dem du nur so vertraust oder eine Freundin. Ein Seelsorger ist jemand, der dafür befähigt ist, der dazu bemächtigt ist. Wenn du in einer Gemeinde bist zum Beispiel, ist es im Normalfalle dann dein Pastor, mit dem du das besprichst. Soweit zum Sündenbekenntnis und dann noch zur Wiedergutmachung. Bitte?
Ich gucke nur auf dieser Hörer, der ist richtig drauf.
Ich dachte, du willst mein Ohr ziehen. Jetzt zur Wiedergutmachung. Es ist die Wiederherstellung zerstörter Beziehungen durch zum Beispiel Entschuldigungen, durch Bitte um Vergebung, durch Abgeben oder Aufgeben von Hass, Eifersucht, Neid, Bitterkeit oder zur Rückerstattung von gestohlenem oder erschwindeltem Gut. Wiedergutmachung ist wichtig. Wiedergutmachung ist nicht immer möglich. Wenn du zum Beispiel nicht mehr wiedergutmachen kannst, derjenige ist nicht mehr da, dann hast du wieder den Weg, dass du den offiziellen Seelsorger nimmst und ich sag's, ich möchte wiedergutmachen, ich kann es nicht mehr wiedergutmachen. Der ist weggezogen oder ich habe die Adresse verloren. Aber ich kann euch sagen, Wiedergutmachung ist hat eine ganz große Auswirkung. Ich habe vor kurzem mal einen Brief bekommen und ich bin ja jetzt, wenn ich so sagen darf, bin 62 Jahre alt und ich habe jetzt einen Brief bekommen von meinem Lehrer. Und es war so, wie ich habe im Bürgermeisteramt gelernt und der Bürgermeister, der war nur ein paar Jahre älter als ich, vielleicht 3-4 Jahre, und der hat mich immer eingeladen zu seinen Veranstaltungen, wo er hingehen wollte und was. Und ich war damals schon ein gläubiges Gotteskind und ich bin nicht mitgegangen. Ich habe, nicht, dass er mir unsympathisch war, aber ich wollte das nicht. Und ich habe auch nicht das getan in manchen Dingen, wie er sagte. Ich habe ihm zum Beispiel keine Zigaretten geholt. Ich habe gesagt, das mache ich nicht, das können Sie eben anders fragen. Aber ich will nicht in den Eindruck stehen, dass ich rauche. Und ich möchte einfach, habe da mein Glauben auch vor ihm bekannt. Und er hat mir, damals war er zu mir sehr seltsam, also sehr zurückhaltend. Und er hat plötzlich mir jetzt einen Brief geschrieben, vor nicht so langer Zeit, schrieb er mir, dass er jetzt mich versteht, warum ich damals so gehandelt habe. Und er hat selber seinen Weg jetzt mit Jesus angefangen. Er ist in der katholischen, charismatischen Bewegung. Also er war ja Katholik. Und er hat sich einfach jetzt so bekannt zu dem, was er damals nicht verstanden hatte. Und dass er das jetzt versteht. Und er hat mich dann auch verflucht. Er hat gesagt, er wünscht mir mal einen Mann, der so richtig säuft und raucht. Und das will ich euch nur deswegen sagen, so ein Fluch trifft dich nicht. Der Fluch, das habe mir, ist er mir runtergelaufen, wie das Wasser über eine Gans, ja. Runter und weg war's. Weil ich das nicht verdient habe und ich habe das auch nicht gekriegt. Und wenn es möglich ist, mach wieder gut, was du wieder gut machen kannst. Ich habe ihm nämlich mal ein Briefchen geschrieben, das liegt aber schon auch, das liegt jetzt circa 40 Jahre zurück. Da habe ich ihm geschrieben, dass ich, manchmal klagen mich Dinge zu Hause an. Ich sehe manchmal Kugelschreiber, wo ich weiß, die hast du damals da mitgenommen, mitlaufen lassen oder irgend sowas und das beschäftigt mich und ich möchte es wieder gut machen. Und deswegen habe ich ihm kleine Menge Bargeld geschickt, also was dem entspricht, und habe geschrieben, das kann er ja in seine Woche nicht extra aufschreiben, ein großes Protokoll, das kann er in die Portokasse reintun. Und habe ihm das geschrieben und habe ihm das mitgeteilt. Und es hat mir einen großen Kampf gekostet, dieses zu schreiben, aber es hat mir eine Befreiung gebracht. Ich habe nicht mehr diese Sachen verwenden müssen, die ich damals mitlaufen habe lassen, wenn man das so nennen darf. Und deswegen sage ich, diese Sachen hat ihn erinnert daran, ich habe mal jemanden gehabt, der gläubig war bei mir im Bürgermeisteramt. Und so hat er mir geschrieben. Und vielleicht war das mal der Auslöser auch, dass er sich mal dann entschieden hat. Deswegen ist es ganz gut, Wiedergutmachung ist ein ganz wichtiger Teil in der Bibel. Aber jetzt kommt nochmal über die Macht der Sünde, weil das Wort ist so komisch, Macht der Sünde. Was bricht die Macht der Sünde? Und da hat uns jemand ein ganz tolles Beispiel gebracht. Da war einer, der fuhr über Land, der Herrin hatte zwei Diener. Der Ältere sollte zu Hause aufpassen, auf die Küche, und der andere Diener sollte im Garten aufpassen, dass alles in Ordnung ist. Und der Jüngere, der hat aber etwas Dummes gemacht, der hat sich selbst eine Ente geschossen im Garten, für sich selber, und das hat der andere gesehen. Und von da an hat der den ausgenutzt, hat gesagt, pass auf, ich sag's, denk an die Ente, die du geschlachtet hast. Ich sag's dem Chef, wenn er zurückkommt. Die Macht der Sünde. Und es war so eine Macht, dass der nachher alles machen musste. Der musste nachher die Treppen kehren, der musste das Geschirr abspülen. Der musste alles machen, was immer hieß, denk an die Ente. Und so geht's dir, wenn du irgendwas auf dem Kerbholz hast, wie man sagt, ja, und ein anderer hat dich dann in deiner Hand. Er hat die Gewalt, die Macht über dir. Aber der hat die Macht gebrochen. Und zwar, es war so, als er gesehen hat, dass der Herr, der Chef, heimkommt. Noch ganz weit weg ist er ihm entgegengerannt und hat gesagt, ich möchte gleich meine Sache bereinigen. Ich habe eine Ente geschossen und ich möchte, dass das bereinigt ist. Es tut mir ganz arg leid und ich werde das wieder gut machen. Und der hat dann gesagt, das ist schon gut wegen der einen Ente in den ganzen Jahren, also bitte, das lassen wir mal. Und dann kam der junge Diener wieder zurück in den Bauernhof und dann fing der wieder an, hey, es wird abgespielt hier, es wird aufgeräumt. Und der hat gesagt, nee, das muss ich nicht machen, das ist deine Aufgabe. Und das hat ihn nicht mehr schockiert. Die Macht der Ente war gebrochen. Dieses Wort war gebrochen, weil er es bekannt hatte zu seinem Herrn, schon bevor der andere das überhaupt wusste. Also, wenn du etwas Gott bekennst, dann ist es die Macht gebrochen. Da kann kein anderer über dich herrschen, über dich Gewalt ausüben. Dann gibt es noch etwas zu bemerken, und zwar falsche Motive, die zu einer Bekehrung führen, führen nicht zur Wiedergeburt. Falsche Motive sind zum Beispiel, ich sag mal so, wir haben es in der Schule so gelernt, zum Beispiel im Strafrecht ist es so, wenn jemand anderem einen Pfefferminztee gibt und sagt, dieser Pfefferminztee sorgt dafür, dass du zum Beispiel Abtreibung hast oder so. Und es stimmt nicht, es ist also kein Grund, Pfefferminztee ist eine falsche Bestimmung. Dann ist derjenige, der versucht zum Beispiel schon, ist dann straffrei, weil es ja gar nicht dahin führen würde, wohin es du denkst oder du gesagt hast, dass es führen würde. Es ist straffrei. Und genauso ist es, wenn etwas, wo du denkst, es führt zur Wiedergeburt und du tust etwas, was falsch ist, dann bist du nicht wiedergeboren, es geht nicht. Du kannst nicht durch falsche Sachen wiedergeboren werden. Du kannst nur so wiedergeboren werden und neues Leben bekommen, wenn du nach Gottes Wort verfährst. Genau, und das wollen wir durchnehmen heute, dieses Wort Gottes. Und zwar zuerst mal zu den Grundlagen des Glaubens. Da kannst du aufschreiben. Das sind drei Sachen mit G, die ich jetzt dranbringen wollte, die dreimal G. Und zwar, geschaffen sind wir Menschen zum Bilde Gottes. Gott ist Liebe. Und geschaffen wurden wir am sechsten Tag. Deswegen 1. Mose 1, Vers 26. Das ist also das geschaffen worden sein. G. Das zweite G ist gefallen. Das ist ein Vakuum, eine Leere. Auf, Johannes, wo habe ich denn jetzt meine... Ich brauche die Sachen, die ich da mitgebracht habe. Doch, ich hab's. Und zwar... Das zweite war gefallen, das erste war geschaffen, G, geschaffen, das zweite gefallen und das dritte getrennt. Die drei Sachen kannst du schon untereinander schreiben und die kannst du farbig einrahmen. Also die drei Worte. Aber es kommt gleich dazu noch was. Zum Geschaffen habe ich schon gesagt am sechsten Tag. Und wir sind geschaffen, aus welchem Grund? Zum Bilde Gottes wurden wir geschaffen. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, auf dieses, warum wir geschaffen wurden. Und zwar, davon hängt nämlich ab der Ursprung des Bösen. Ich weiß noch, viele Leute kriegen das einfach nicht unter die Füße. Warum hat Gott überhaupt das Böse geschaffen? Hätte doch gar nicht schaffen brauchen. Dann wären wir gar nicht in Versuchung gekommen. Was ist der Ursprung des Bösen? Und der Ursprung des Bösen liegt darin, dass wir geschaffen wurden zum Bilde Gottes. Und Gott ist Liebe. Und geschaffen wurden wir. Was ist der Ursprung des Bösen? Warum? Und zwar, Liebe kann man nicht aus Zwang machen, sonst ist es keine Liebe. Liebe, die aus Zwang geschieht, auf die kannst du vergessen. Die macht dich auch nicht glücklich, wenn du aus Zwang geliebt wirst. Und so ist es, Gott ist Liebe. Und Gott wollte, dass wir ihn lieben. Weil man kann nicht Liebe sein, Gott ist Liebe, wenn man niemand lieben kann und von niemand geliebt wird. Und Gott wollte, hat die Menschen geschaffen. Aus dem Grund, dass wir ihn lieben und dass er uns lieben kann. Und der Ursprung des Bösen ist also darin, dass Gott uns freiwillig geschaffen hat, damit wir ihn freiwillig lieben und dass wir nicht aus Zwang ihn lieben. Gott hätte nichts davon, wenn wir ihn nur aus Zwang lieben. Und deswegen, das Böse musste in die Welt kommen, weil Gott wollte, dass wir versucht werden, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir zeigen freiwillig, wir lieben dich, Herr. Und wir, nicht, weil wir dich lieben müssen, sondern weil wir dich lieben wollen. Darin liegt nämlich der Ursprung, warum Gott die Sünde in die Welt zugelassen hat. Das sind so grundlegende Fragen, die man so hat. Jetzt ist aber so, Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und deswegen muss er die als Strafe für die Sünde, musste er eine Strafe für die Sünde einführen. Und deswegen heißt es hier, im Alten Testament war die Strafe für die Sünde die Tieropfer. Da wurden die Tieropfer, manche fragen, warum sowas, warum Tieropfer? Weil es war die Strafe für die Sünde. Im Neuen Testament hat Gott Jesus geschickt und Jesus ist die Gnade. Und ich will euch mal etwas fragen, manche von euch wissen es. Warum konnte Jesus für uns alle stellvertretend am Kreuz sterben? Warum? Ja, weil er beide Eigenschaften hatte. Er war Mensch und Gott. Er konnte uns als Mensch vertreten und er konnte als Gott uns die Sünde vergeben. Ja, und Gott hat es gewusst und er hat uns die Gnade geschenkt. Und zwar als von dem Geschaffen, Gefallen, getrennt. Da sehen wir bei diesem Gefallen, wir sind gefallen zuerst mal in ein Vakuum, in eine Leere. Der Mensch kam plötzlich auf die Suche. Und er schreibt Billy Graham in seinem Buch Friede mit Gott, ganz wunderbar über diese Suche. Und ich möchte, dass das jemand mal vorliest. Wer kann laut lesen noch? Ja. Ja, von hier bis hier. Das hat Billy Graham geschrieben über die Leere. Und das so
Geld, hier warst du Geld?
Nein, alles. Ja.
Du begannst die große Suche, als du auf die Welt kamst. Vielleicht dauerte es viele Jahre, bevor du erkanntest, bevor es dir deutlich wurde, dass du ständig auf der Suche warst nach etwas, was du nicht hattest, was aber wichtiger war als alles andere im Leben. Manchmal versuchtest du es zu vergessen und dich in andere Dinge zu verlieren, sodass du keine Zeit hattest, daran zu denken. Manchmal magst du sogar gemeint haben, du seist endlich befreit von der Notwendigkeit, diesem namenlosen Etwas weiter nachzuspüren. Für Augenblicke mag es dir fast gelungen sein, dir dieses ständige Suchen völlig aus dem Sinn zu schlagen. Aber immer wieder bist du von Neuem darauf gestoßen, immer wieder musstest du die Suche neu aufnehmen. Aus Billy Graham, Friede mit Gott.
Ja, also auf dieser Suche, dieses hat jeder Mensch in sich, die Suche nach Gott. Jeder Mensch fühlt sich ohne Gott im Vakuum, in der Leere und fühlt sich getrennt von Gott. Warum? Weil es immer heißt in Gottes Wort, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich habe das nie so richtig, soll ich sagen, drüber nachgedacht. Aber dann hatten wir mal einen jungen Mann in der Gemeinde und der sagte, und der kam und er war homosexuell. Und er wusste, dass er da eben Unrecht lebt, Gott gegenüber. Und er hat immer gesagt zu meinem Mann, Johannes, ich sage dir eines, du brauchst mir nichts über die Sünde zu sagen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Mensch war so verfolgt von der Sünde selber, in der er gelebt hat, der brauchte nicht bestraft werden, der war bestraft mit sich selber. So, und viele, die süchtig sind an irgendetwas, egal jetzt, ob es das oder das ist, die wissen selber, was das heißt, süchtig zu sein. Und deswegen gefallen, getrennt, geschaffen. Und deswegen auch der Ursprung dieses Bösen. Und da möchte ich noch zum, schlag mal, die Sachen, wo ihr mitbekommen habt vom vorhin, da ist eine Seite drauf, da heißt es, Moment, und zwar die 12 Schritte. Da heißt es, wie werde ich ein Kind Gottes? 12 Schritte oder Vorgänge. Und es ist so in 3 geteilt, sieht so aus, das habt ihr alle. Und das sind diese 12 Schritte, die der Mensch hat, oder Vorgänge, die er durchleben muss auf dem Weg zur Errettung. Und das ist aber dreigeteilt. Warum? Den einen Schritt ist ein Teil, die andere machen an uns. Die anderen Schritte in der Mitte ist die Bekehrung, das erfordert unseren Anteil. Und der dritte Schritt ist die Wiedergeburt, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Um das nochmal so ein bisschen zu dividieren, Wiedergeburt ist nicht, was wir machen. Wir können nicht uns selber wiedergeboren. Wir können das nicht. Bekehrung ist etwas, ein Teil, den wir machen müssen. Und dann gibt es noch den Teil eines anderen an uns. Und zwar jetzt mal ist der Reihenfolge nach hier, so wie es da steht, von 1 bis 12. Das Erste, was geschehen ist, was wir nicht machen brauchen und nicht machen können, das ist, Jesus starb für uns am Kreuz. Das ist das Allererste von der Errettung. Ohne das gibt es keine Errettung. Also Jesus starb für uns am Kreuz. Aber was nützt es, wenn er für uns am Kreuz gestorben ist? Wir wissen nichts davon. Folglich brauchen wir, das Evangelium wird uns gepredigt. Das ist die zweite Voraussetzung zur Bekehrung, zur Wiedergeburt. Diese 12 Vorgänge, der zweite Schritt, das Evangelium wird uns gepredigt. Irgendjemand hat es uns nahegebracht. Wir haben hier schon jemanden gehabt in der Gemeinde, den Timo, den kennt ihr auch. Der hat sich bekehrt durch ein weggeworfenes Traktat. Der war ist ja ein guter Schwabe gewesen und der sagt, es hat ihm so leid getan, das zerknitterte Traktat, da liegt da im Dreck auf der Straße, hat es aufgehoben, sauber gemacht und hat sich nach dem Lesen dieses Traktates bekehrt. Das war für alle die sehr ermutigend, die gerne auf der Straße verteilen, ja, dass da nichts verloren geht. Und Jeder hat irgendjemand, der ihm den Weg gewiesen hat. Mancher hat es im Radio gehört, mancher hat es von Freunden gehört, die Erlösung. Denk mal nach, wo war bei dir der Aufhänger? Wer hat dich zum ersten Mal angesprochen? War das ein Freund oder eine Freundin oder ein Mitschüler? Oder wer war das, der dich angesprochen hat und dir das Heil gebracht hat? Es ist deine Aufgabe. Denk mal darüber nach. Also irgendjemand hat dir das Wort vom Kreuz erzählt. Weil du ja nachher auch die Verantwortung hast, das Wort vom Kreuz weiterzugeben. Aber zuerst mal muss es dir erzählt worden sein. Und dann kommt das Dritte. Das sehen wir auf der Seite wieder ganz, bei mir ist rechts, über was der dritte Schritt ist bei der Hinwendung zu Gott, um ein Kind Gottes zu werden. Gott schenkt uns den rettenden Glauben. Es gibt unterschiedlichen Glauben. Es gibt so einen Glauben, dass du etwas für wahr hältst. Es gibt einen Glauben, der Wunder bewirkt, eine Gabe des Glaubens. Also mancher, der sagt, das kann ich glauben, das kann ich nicht glauben. Mancher hat so eine richtige Gabe zu glauben. Aber das ist der rettende Glaube, das ist der von Gott kommende Glaube, der überzeugt ist. Was ist rettender Glaube? Das ist einfach überzeugt, dass Gott existiert und dass du an ihn glauben möchtest, dass du ihn annimmst. Das ist hier an dritter Stelle. Und dann kommt es wieder, was wir tun müssen. Die Annahme der Erlösung durch Glauben. Das heißt, Gott Recht geben. Alle Rebellion gegen ihn aufheben. Der fünfte Schritt wäre, sich als Sünder erkennen. Also die Eigentumsübergabe, die Richtung zu ändern. Sie wissen, ich bin verloren. Und das sechste, das heißt hier Buße tun möchte ich hier so bezeichnen, die Sünden vor Gott bereuen, Gott um Vergebung bitten. So wie steht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9, da steht halt sinngemäß, was ich jetzt gesagt habe. Wer kann das mal vorlesen? 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, du kannst trotzdem vorlesen. Das zeigt uns, dass wer um Vergebung bittet, der fängt das an. 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes. Achso,
hinten. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist.
Wer hat es? Das muss mal laut vorlesen.
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Ja, also das ist dieses Sündenbekennen vor Gott, nicht vor Menschen. Das ist das Sündenbekennen, dass man zu Gott kommt. Dieser sechste Schritt. Und dann kommen die Schritte, die Gott mit uns macht. Das ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, Gott vergibt uns durch das Blut Jesu. An achter Stelle dann die Rechtfertigung, das heißt Versöhnung mit Gott, gerecht gemacht durch Gott. Und neuntens dann Erlangen der Gotteskindschaft durch die Wirkung des Heiligen Geistes, die Adoption hinein in die Familie Gottes und wir werden Teil seines Leibes. Wir gehören zur Gemeinde, zur unsichtbaren Gemeinde, zum unsichtbaren Leib Gottes. Und dann kommt wieder, was unser Teil ist. Zehntens, das ist das Sündenbekenntnis, das ist also vor den Menschen, wo wir gesündigt haben, unsere Sünden bekennen. Wie gesagt, ich habe vorher Sündenbekenntnis mit euch durchgenommen. Du brauchst nicht allem, jedem irgendwas sagen und beunruhigen. Nur demjenigen, wo du gegenüber schuldig geworden bist. Dann kommt die Wiedergutmachung an der ersten Stelle. Soweit du es noch wieder gut machen kannst, also das kannst du auch nicht alles mehr, nur was du kannst. Und an der zwölften Stelle, das ist gleichzeitig als Schritt des Gehorsams und Abschluss der Bekehrung, das ist die Taufe im Wasser. Warum? Weil es geschrieben steht in, das will ich noch aufführen, und zwar in Markus 16, Vers 16. Markus 16, Vers 16. Das ist wieder eine Bibelstelle, die ihr lernen, die ihr kennen müsst. Und ist sehr einfach zu behalten, 16, Vers 16. Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also nicht nur, wer da getauft wird, nicht nur, wer da glaubt, sondern wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Also die Taufe alleine, wenn du nicht glaubst, nützt dir nichts. Der Glaube alleine, wenn du nicht getauft wirst, nützt dir auch nichts. Denn selig wird nur, wer glaubt und getauft wird. Wer glaubt und getauft wird. Also, wenn du dich selber jetzt prüfen willst, ich möchte selig werden, glaubst du? Und bist du getauft? Hast du dich taufen lassen? Ja, ich sag nur, das gehört zusammen, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Und die beiden erst. Ja.
Beerdigung, Bild auf, auf die Beerdigung. Der Bekehrung.
Ja. Als also Baptistare, das ist das Untertauchen. Und die dann ihre Kinder taufen. Selber, da muss man dabei gewesen sein bei der Entscheidung. Aber merkt ihr das, Markus 16, Vers 16? Wer glaubt, das kann ein Baby nicht. Und getauft wird. Wir machen es ja so, das ist auch eine, nicht, wohl nicht sagen eine Formsache, aber wir weihen die Kinder dem Herrn. So. Zum Beispiel, wer dich tauft, es muss nicht ein Pastor sein, wenn der andere gerettet ist und dich tauft. Ist auch gültig. Ja, wer da glaubt und getauft wird, der sehe ich, das hängt nicht davon ab, wer dich tauft. Da hängt es nicht da. Also das ist da wirklich freigestellt. Jesus selbst gesagt hat. Es hat nicht ein anderer gesagt. Jesus selbst hat es gesagt. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Deswegen, wir haben manchmal Leute, die wurden zum Beispiel in Israel getauft, im Jordan wurden die getauft worden, aber manche haben sich dann trotzdem hier taufen lassen noch. Oder umgekehrt, die sind hier schon getauft und wollten dann noch in Israel getauft werden. Ist egal, aber die Taufe ist die Taufe durch Untertauchen. Das andere ist keine Taufe, das ist eine Besprengung. Sind die zwei Schritte, das eine ist von Gott zu Gott umkehren und das andere Christus als Herrn aufnehmen. Die zwei Schritte gehören zur Errettung dazu. Und das Ergebnis der Errettung ist in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Man kann also ganz genau wissen, ob man gerettet ist oder nicht. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Also nicht Brief, sondern Evangelium. Johannes 1, Vers 12. Das Ergebnis der Errettung ist, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Man kann ja auch nicht jemanden fragen und sagen, bist du verheiratet oder bist du nicht verheiratet? Man kann ja nicht fragen, und der sagt dann, ich weiß es nicht so genau. Man muss ja schon wissen, bin ich jetzt verheiratet oder bin ich nicht verheiratet? Und so muss der Einzelne wissen, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Und ich sag dir, nur, das ist jetzt meine Erkenntnis, wenn du nicht sicher bist, dann lass dich lieber, mach es lieber, dass du die Sicherheit bekommst, etwas zu tun, was du, wenn du da irgendwas, du bist da nicht ganz sicher, mach es ganz sicher, dass du, wenn du abends ins Bett gehst, weißt, ich bin gerettet. dass du das nicht einbildest. Ja?
Die Taufe ist ja nur Schritt 12.
Das habe ich jetzt hier als letzten genommen, ja, weil die erst nachfolgt als Schritt des Gehorsams und praktisch dadurch die Taufe das der Abschluss von dem anderen ist. Gehabt und ich dachte, so wie die will ich es auch haben. Ich will auch da hinlegen und dann will ich da schön liegen. Ja, und dann will ich da, und dann will was ich auch mit anderen Zungen singen. Bei mir war es ganz anders. Da kam der Pastor zu mir und sagte, der wollte nämlich nach Hause gehen. Alle wollten nach Hause gehen, ich wollte nicht, ich wollte die Geistestaufe haben. Und dann hat das Licht haben die ausgemacht schon. Ich stand nur da, aber ich wollte die Geistestaufe haben. Ich habe zu Gott geschrien, ich wollte auf jeden Fall. Dann hat er gesagt, ich sag mal so ein Schwabe, ja, der hat zu mir gesagt, it's weibless, sei mal ein bisschen still. Der Heilige Geist ist schon lange da, aber es tut zappisch noch so viel. Und es hat mich so schockiert, dass ich meinen Mund gehalten habe, ja. Und ich habe es dann auch wirklich bekommen. Aber nicht so, wie ich das gedacht habe, dass ich mich jetzt da so schön hinlegt. Sondern ich habe angefangen zu tanzen, ich habe den ganzen Saal durchgetanzt, bis ich hinten an der Türe war. Und dann heimwärts, da war so ein Zebrastreifen und ein Gehweg, der war ziemlich schmal, der hat mir nicht ausgereicht. Das war so nachts spät, vielleicht so 1 Uhr, schätze ich mal. Und ich habe die ganze Straße gebraucht für mich. Die ganze Straße bis da, wo ich übernachtet habe bei den Leuten. Und dann war ich immer noch, ich konnte nicht schlafen gehen, ich war so glückselig von dem Erlebnis, dass ich das Fenster aufgerissen habe und habe dann noch in die Sterne da zu Gott geredet und habe seine Gegenwart noch wahrgenommen. Und es war nicht so, dass ich doch mich so schön hinlegen konnte, es war so, wie er das wollte. So habe ich es empfangen. Und deswegen kann ich auch niemand sagen, du kriegst es so wie ich. Oder ganz wenig, mein Mann zum Beispiel hat es im Bett bekommen. Jeder hat es auf eine andere Art. Jeder bekommt es auf eine andere Art, ja. Und Hauptsache es ist echt, es ist ursprünglich, es ist so, wie Johannes heute Morgen gepredigt hat, wir sind alle Originale. Ja, und Gott nimmt uns auch als Originale, wir sind nicht Kopien von irgendjemand. Also, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die in seinen Namen glauben. Und man kann es wissen, ich bin gerettet. Ja?
Das nicht, was ihr jetzt fragt, ist nicht aufgezeichnet und es ist Leerlauf immer. Und das stört die Leute nachher, wenn die nachher das weiterhören. Also schreibt die Fragen auf und dann werden wir die Fragen nachher alle stellen und beantworten. Auch vielleicht, aber Fragen zum Thema eigentlich. Also wir machen keine Fragen jetzt, weil wir aufzeichnen, sondern es ist schade um die CD.
Also dieses 12 Punkte, die ich da aufgeschrieben habe, die stehen jetzt nicht so in der Reihenfolge in der Bibel, aber so sind sie im Praktischen, so passieren sie nacheinander. Das Evangelium musste ja zuerst gepredigt werden, bevor du dich entscheidest und die Erlösung annimmst und dich als Sünder vor Gott zu erkennen gibst. Das kann ja nicht vorher gesehen und Jesus am Kreuz, dass er gestorben ist, ist ja die Grundvoraussetzung für alles. Deswegen kommt es so nacheinander. Und ich wollte damit aber euch gleich klar machen, dass Wiedergeburt der Teil ist, der Gott in uns wirkt, das wir nicht selber machen können. Und dass dagegen die Bekehrung, das erfordert uns auch unseren Willen, dass wir da dabei sind. Und deswegen habe ich das da so untereinander geschrieben. Aber jetzt nochmal zu dem Zettel, den ich euch gegeben habe. Okay. Und zwar Bekehrung und Wiedergeburt habe ich da oben drüber geschrieben, auf diese Seite. Das war das Erste, was ihr bekommen habt. Die Bekehrung, das ist also unser Tun, unser Wille ist da dabei. Seinen Sinn ändern, Buße tun, Richtung ändern, Eigentumsübergabe, Gott um Vergebung bitten. Dann die Sündenbekenntnis und Wiedergutmachung. spricht die Macht der Sünde. Und dann der Glaube, also die drei Dinge, die da zusammengehören. Da ist es, unter Buße zu tun, dieses Wort Buße, verwende ich nicht so sehr gerne, weil das heißt, ich will nicht, dass ihr darunter versteht, büßen. Büßen müssen wir nicht mehr. Gebüßt für uns hat der Herr alleine. Und deswegen Buße tun heißt für mich, das, was ich drunter geschrieben habe, Sinn ändern, Richtung ändern, Eigentum, sein Leben als Eigentum Gott übergeben. Dagegen die Wiedergeburt als ein Geschenk des Heiligen Geistes, das ist das, was wir nicht tun können. Wir können selber nicht vergeben. Er ist die Vergebung, erhalten wir die erste malige Vergebung für unsere Schuld, erhalten wir durch das Blut Jesu. Dass wir das einfach anrufen und annehmen. Und die Rechtfertigung vor Gott, das heißt, wir sind gerecht gemacht. Wir sind die Gerechtgemachten. Ich habe mal einen Hauskreis besucht und zugehört. Und da hat jemand beweisen wollen, dass es Gerechte gibt und nicht Gerechte. Und zeigen wollen, wie wir gerecht, also so das. Im Grunde genommen war dieser Hauskreis vergeblich. Weil gerecht gemacht sind wir alle geworden durch sein Blut. Gerecht sind wir nur durch ihn. Es gibt keine Gerechten und Nichtgerechte und Halbgerechte. So, also es war ein Schwabe, der dieses gehalten hat und der hat gemeint, wir sind doch gerecht. Wir machen doch alles gerechtmäßig, aber so ist es nicht. Wir brauchen die Rechtfertigung, wir müssen gerecht gemacht werden durch das Blut und dann sind wir gerecht. Es hat mir jemand gesagt, es gibt, wenn es in dem Neuen Testament zum Beispiel heißt, die Gerechten, dann sind es immer die Bewährten, ja, das Wort Bewährte. Also Gerechte gibt es nur im Sinne von Bewährte, die wo bewährt sind. Aber die kann man nicht so als, der wo sich bewährt hat, der wird nicht sagen, ich bin gerecht geworden, sondern einfach bewährt sind die Gerechtgemachten. Und dann in 1. Petrus 2, Vers 2, wo es steht, dass wir alle noch Kinder sind von den Babys, Gottes Kindschaft, wir erhalten Gottes Geist, wir werden adoptiert zur Familie und wir werden Teil seines Leibes, wir sind ein Teil seiner Gemeinde, sind wir gemacht worden durch die Wiedergeburt. Und da ist jetzt mir, das ist einfach sehr wichtig, dass ihr den Unterschied erkennt zwischen dem, was wir tun und zwischen dem, was Gott tut. Und wenn ihr da nicht sicher seid, dann fragt den Herrn selber. Bittet ihn im Gebet, dass er euch das sagt. Drei Gs. Das dritte G war, glaube ich, getrennt von Gott. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Getrennt von Gott, das ist schon eigentlich so viel wie der Tod selbst, weil da habe ich geschrieben,
das musst du aufschreiben, Gott hat.
Der Lohn der Sünde ist der Tod. Guck mal nach, wo das steht. Habt ihr eine Konkordanz alle? Ja, denn wenn man Bibel richtig studiert, braucht man die Konkordanz. Da kann man nachschauen, wo das steht. Man kann zum Beispiel allerhand Stellen dann finden, die man auswendig nicht alle behalten kann. Und dann kannst du unter diesem Wort, wenn du ein Stichwort hast, zum Beispiel in dem Fall würde ich nachschauen, unter Lohn. Dieses gibt es nicht so oft in der Bibel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, wenn es jemand weiß. Ja, das heißt auch nicht auswendig. Gerettet allein aus Gnade, indem man im Glauben, den man von Gott beschenkt hat, das annimmt, was
er getan hat und was Gott geschenkt hat. Eigenes Tun und eigene Leistung ist dann nicht ausschlaggebend, überhaupt nicht. Und dazu können wir einfach lernen, dass wir zu Gott umkehren müssen und Christus als seinen Herrn annehmen müssen. Und das Büßen ist nicht für die Sünde, die man getan hat, das hat er bereits für uns getan. Da kommen manchmal Leute und sagen, was kann ich tun noch, um gerettet zu werden? Du kannst also Jesus annehmen im Glauben, gläubig. Du kannst ihm vertrauen, dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Du kannst ihm deine ganze verdorbene oder kaputte Vergangenheit ihm anvertrauen, ihm überlassen. Aber etwas sonst Wirksames zu tun, das kannst du nicht, denn es hat er alles getan. Echte Buße ist, dass er unsere ganze Schuld, die wir dann haben, auslöscht. Und das ist das Glücksgefühl, das wir haben, dass wir so leicht werden, weil die Schuld nicht mehr auf uns ruht. Jemand hat mal gesagt, das ist so, wie wenn das versenkt ist in einem See, wo du dir vorstellst, und da hat Jesus das alles reingeworfen, das versenkt, und dann steht noch ein Schild dran, Fischen verboten, ja, Angeln verboten. Gerade in diesem Johannes 3, Vers 15 und 16, da finden wir das, dass wer eine große Belohnung erhält, derjenige, der an Jesus glaubt. Und was ist die Belohnung? Er wird das ewige Leben erhalten. Also was ist die Belohnung für die Errettung? Dass man das ewige Leben erhält. Und wenn man sein Leben aufnimmt, erhält man das Recht, wie zu heißen? Gottes Kinder zu heißen. Und es ist, du musst ja wissen, ob du Kind Gottes heißen darfst und bist, und da gehört all dieses dazu. Und jeder sollte sich deswegen fragen, bin ich mir gewiss, dass ich ewiges Leben habe? Gestehe dir dann selbst vor dir selbst und Gott ein, dass dein Leben, so wie es bisher war, vor Gott keinen Bestand hat. Bitte Gott in Jesu Namen um die Vergebung deiner Sünden. Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Und dann danke Gott dafür, dass er dich gerade in diesem Augenblick als sein Kind angenommen hat. Wo du das machst, das gehört auch der Glaube dazu. Ohne Glaube geht das nicht. Aber wenn du das im Glauben getan hast, dann kannst du auch im Glauben sagen, ich bin jetzt gerettet. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ein Kind Gottes bin.
Amen. Okay, danke schön. Ich denke, da gibt es noch das andere. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Also plötzlich irgendwann leuchtet es ein, aha, ich bin gerettet.
Ich bin ein Kind Gottes. Okay, jetzt, wir machen das auch in Zukunft so, dass wir Fragen nicht dazwischen stellen, sondern Fragen beantworten. Bestimmt sind jetzt einige Fragen offen und einige Fragen aufgetaucht und du möchtest zu diesem Thema, also wir bleiben beim Thema und nicht irgendwie alle Welt, das alle Welt Fragen kann man dann hinterher irgendwo zwischen Tür und Angel machen. Aber vielleicht zum Thema noch, was nicht drüber gekommen ist und was nicht verstanden, zu diesem Thema Buße, Bekehrung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, dass du adoptiert bist, plötzlich bist du Kind Gottes. Da ist kein großes Gefühl, also wenn du adoptiert worden bist, dann machst du Fingerabdruck, weil du unterschreibst bei der Adoption und du bist plötzlich Erbe, dir gehört genauso wie allen anderen auch das, was die anderen Kinder haben, die eigenen Kinder, die leiblichen Kinder. Du bist also ein leibliches Kind Gottes. Und du steht alles zu. Okay, Fragen? Ja, sag's laut. zur Taufe. Taufe ist eine Sache des Glaubens. Geht hin in alle Welt und tauft. Dieser Akt gilt allen, die da glauben, die werden das alles tun. Also Gläubige dürfen einen taufen. Wenn du von einem Pfarrer getauft wirst, der selbst nicht an Gott glaubt, ich frag mich, ist die Taufe rechtsgültig? Denn der Täufer muss ja auch glauben, dass was er macht, das ist richtig. Und du musst nicht in eine Kirche sein. Also wir machen das grundsätzlich, du wirst nicht Mitglied dabei. Ich bin bei meiner Taufe in der Baptistengemeinde automatisch Mitglied geworden. Ich habe mich geworden und plötzlich, dass ich Mitgliedsbeiträge zahlen muss. Und ich habe gesagt, was ist da passiert? Da sagte er, ja, mit der Taufe sind sie automatisch Mitglied unserer Gemeinde geworden. Du wirst nicht Mitglied der Gemeinde durch die Taufe, sondern Glied am Leib Jesu Christi. Das ist ganz arg wichtig und das betonen wir. Und dann nachher, du findest selbst die Gemeinde, wo du dein geistliches Zuhause hast, wo du ernährt wirst und betreut wirst. Das ist dann nachher Privatsache. War die Frage so richtig? Also ich finde es sogar gar nicht einmal so schlecht. Wir haben auch schon manchmal praktiziert, wenn du jemanden zum Heiland geführt hast, kannst auch diese Person taufen. Warum solltest du das nicht taufen können? Wo steht das in der Bibel, dass du das nicht darfst? Philippus war kein Apostel, hat doch Leute getauft. Also du darfst taufen. Jeder, wenn du Kind Gottes bist, gehörst Jesus, hast du alle Funktionen. Wenn da keine Gemeinde da ist und der möchte getauft werden, warum nicht? Natürlich, das verstößt gegen Kirchenregeln. Wir haben nichts mit Kirche zu tun, wir haben mit Gott zu tun. Ja, einen Moment jetzt, nacheinander, hier die Frage.
Dann würde man also nur sagen...
Taufst du an den, nein, du wirst ja getauft aufgrund deines Zeugnisses. Ich bin Kind Gottes, ich habe Vergebung der Sünden, ich habe Jesus aufgenommen und so weiter. Aufgrund deines Zeugnisses taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also aufgrund deines Glaubens, du taufst diese Person nicht... nur auf Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nein, aufgrund seines Glaubens, weil er sich zu Jesus bekennt, weil er bereits Sündenvergebung hat. Und du kannst eigentlich, die Taufe ist nichts anderes wie ein öffentlicher Nachvollzug. Eigentlich hat alles schon vorher stattgefunden. Und also das ist schon lang vorher passiert irgendwo. Aber jetzt war da hinten noch eine Frage. Also im Becken getauft. Ja, macht nichts aus. Jetzt, aber nein, also ich habe, was ich jetzt verstanden habe, akustisch verstanden habe, ist es egal, ob du in der Badewanne getauft bist und wie viel Wasser jetzt darüber war. Also wir haben auch schon sehr oft, vor allem Rumänen, die auf Durchreise waren, die morgen weitergehen und wir mussten taufen. Normalerweise warte ich, bis Wasser ist. Es gibt so viel Gedanken. Es muss fließendes Wasser sein. Steht nicht in der Bibel, es muss Wasser sein. Und muss wenigstens das ist ein Sarg. Weißt du, manchmal musst du im Sarg auch gepresst werden. Weil es eine Beerdigung, Taufe ist eine Beerdigung, der alte Mensch wird begraben und symbolisiert das, was im Geistlichen vorgegangen ist und du stehst als ein neuer Mensch auf. Sollte es sein, dass er begraben sein. Ja, das ist Beerdigung, also das tut weh, kommst nicht mehr raus. Okay, noch jetzt Fragen zu diesem Thema irgendwo, zu diesem Material. Alles klar? Da war noch irgendwo jemand, hat eine Frage gehabt. Hast du nicht eine Frage gehabt? Schon erledigt? Du hast dich gestreckt vorhin. Einen Moment, laut, sag's laut, dass ich höre.
Ob die Heilige Geist, wie man kann, ja passiert, während der Lobpreise?
Ja. Der Empfang des Heiligen Geistes. Vielleicht hat meine Frau, also ich schließe zum Beispiel die Bekehrung komplett ab, also diesen ganzen Weg von Bekehrung. Sie hat bei der Taufe aufgehört, das ist evangelikal. Also ich mache das pfingstlich und ich mache, also für mich persönlich, der ganze geistliche Werdegang, die ganze Entwicklung, Buße, Bekehrung und so weiter, das Zeugnis des Heiligen Geistes, ich würde fast sogar abschließen mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also dass man in anderen Sprachen spricht und dann erst geht man raus und dann missioniert man. Also wir haben hier mit der Taufe aufgehört, aber durchweg könnte man durchaus sagen, mit Empfang des Heiligen Geistes, wo kriege ich den Heiligen Geist? Das ist also... Du kannst überall kriegen. im Lobpreis. Meistens ist es offen und man ist also empfänglich, wenn man Gott lobt und preist, wenn alle mitsingen, singe ich mit und lobe ich Gott und dann spreche ich in Sprachen. Und ich muss in Sprachen sprechen. Das macht nicht der Heilige Geist. Wie der Geist gibt, auszusprechen, er gibt den Impuls, den Anstoß, aber ich muss es aussprechen. Das ist also meine Arbeit und meine Stimmbänder. Du siehst also, ich fand es ganz toll, als ich das kopiert habe, mein Teil, Teil anderer, mein Teil, Gottes Teil. Gott gibt den Heiligen Geist und dein Teil ist, dass du den Mund aufmachst und ein Teil des Predigers ist so, lasst uns jetzt Gott loben und preisen. Und er sagt jetzt, empfang, du kannst nur das empfangen, was gepredigt worden ist. Okay, habe ich die Frage beantwortet? Oder ob ich in der Anbetung sein muss oder wie das?
Ja, weil zum Beispiel während des Lobpreises empfand ich sehr viel Freude immer. Also
ja.
Ich mache Lobpreis morgen 2 Stunden.
Mhm. Also sie macht Freude in der Anbetung?
Immer eine unglaubliche Freude. Ja. Dass ich, ist egal, alles rundherum. Und dann spüre ich was, das plötzlich kommt in mir so.
Was spricht. Aber das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr, wenn du das einmal hast. Das erste Mal, das ist die Geistestaufe. Aber wenn du das immer wieder machst, das ist keine Geistestaufe mehr. Das ist Leben und Wandeln im Geist. Also das hat, wenn du das erste Mal, das erste Zeichen ist Zungensprache. Und das musst du gar nicht mehr danach nachher groß haben. Das ist also nicht nötig. Also dann hast du vielleicht andere Gaben, andere Charismen vom Heiligen Geist. Also ist das nicht immer gesagt. Und Freude, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also das ist permanent, das kann immer sein. Es muss nicht immer Zungensprache sein. Ich bete in Zungen, wenn ich nicht mehr weiter weiß zu beten. Und dergleichen. Das ist das, wo ich in Sprachen bete, wo ich sage, mir reichen die Worte nicht mehr, um Gott zu loben und zu preisen. Aber das ist nicht mehr Geistestaufe. Das ist also Leben im Geist. Da war noch eine Frage, der Gott hat eine Frage gestellt und die wurde da abgebrochen. Und zwar, wenn die erste Liebe erkaltet. Und das ist nämlich ein Problem. Du bekehrst dich und du wirst rückfällig. Die Frage ist, kann ein Kind Gottes seine Gotteskindschaft verlieren? Lass mal diese Frage, das zuerst mal, was ich verstanden habe, was du fragen wolltest. Kann ein Kind Gottes seine Gotteskindschaft verlieren? Du kannst lau werden, du kannst träge werden, du kannst einschlafen, du kannst alles Mögliche, aber gerettet sein ist gerettet sein. Verstehst du? Und du bist harmoniert mit Gott. Und du kannst von dem lieben Gott sehr weit weglaufen und der liebe Gott hat eine ganz lange Leine. Und dann holt er dich wieder bei Gelegenheit zurück. Also, wir haben in der Bibel nirgendwo, wenn ein Wiedergeborener, du kannst also verloren gehen, wenn du wirklich ganz stur und ganz dumm dich stellst, kannst verloren gehen, du kannst lau werden, du kannst träge werden. Und Gott sagt also, wenn du nicht änderst und der Heilige Geist arbeitet an uns, dann will ich dich aus meinem Mund spucken. Aber normalerweise kannst du nicht, du bist so von Gott ergriffen und Gott holt dich immer wieder zurück, auch wenn es auf Umwegen. Also der kann nicht verloren gehen, denn du hast etwas von Gott bekommen. Und das, was göttlich ist, was vom Heiligen Geist in dir gewirkt ist, und da kommen wir vielleicht in einer der nächsten Abende wieder darauf zu sprechen. Das, was von Gott gewirkt ist, das ist von Gott. Und das, was von Gott geboren ist, sündigt auch nicht. Und du wirst feststellen, du wirst dich erschrecken, als Kind Gottes sündigst du noch. Und der hat dann nämlich, wir haben das Fleisch, das den alten Menschen, mein Ego, mein Ich, und dann ist es das Gottes-Ich, Gottes-Leben in mir. Und das sind zwei Welten. Und kann ein Christ okkult oder dämonisch besetzt werden? Da kann das nicht dämonisch besetzt werden, denn das, was von Gott geboren ist, rein und heilig. Das kann bedrängt werden von Gott, oder vom Satan. Das kann belastet werden und so weiter. Aber das, Gott setzt sich durch, auch wenn es nur noch so klein ist. Deshalb, wenn der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn. Und wir, wenn wir gerettet werden, vielleicht ist unser Glaube so groß wie ein Senfkorn, das kann nicht verloren gehen. Gott wird dafür sorgen, dass das, was von ihm ist, was wir, der Glaube, der rettende Glaube, die Vergebung der Sünden, wenn du rückfällig wirst, und die Bibel sagt uns, Prophet Hesekiel sagt uns da, also deine Sünden sind vergeben. Du wirst jetzt nicht bestraft wegen der Sünden, die du mal getan hast. Du hast ja Vergebung der Sünden bekommen. Guck mal, das ist ein Extremfall. Gott hat dir die Schuld vergeben. Und dann hast du gesündigt und bist abgefallen und so weiter. Diese Sünden sind vergeben, diese Sünden wird Gott nicht mehr nochmals zur Rechenschaft ziehen. Er wird zur Rechenschaft ziehen die frischen Sünden, die du begangen hast und natürlich obendrauf, weil du nicht in der Vergebung und Gnade gelebt hast. Aber er wird die Sünden, die er vergeben hat, sind vergeben. Gott sagt, ich werf die Sünde, wo das Meer am tiefsten ist, hinter mir. Was ist hinter Gott? Also die Sünde ist vergeben und bleibt vergeben. Die Sünde, die vergebene Sünde. Okay, aber jetzt noch zu deiner Frage. Jetzt habe ich, aber du kannst in der ersten Liebe erkalten. Du kannst lau werden, kannst träge werden. Aber Gott wird dich schon den Schäferhund schicken. Und hol dich wieder zurück zu der Herde. Ja, aber ich verstehe seine Frage, was er fragen wollte. Weißt du, man ist nicht immer in der ersten Liebe. Du bist bekehrt. Und wie oft muss ich mich bekehren? Ein einziges Mal. Es reicht vollkommen aus. Und das Bekehrung ist Richtungsänderung. Du gehst jetzt auf Gott zu. Und du gehst Gott entgegen. Das ist Bekehrung. Und du bekehrst dich nur ein einziges Mal. Manche Leute bekehren sich immer wieder, und das ist nur Zweifel. Du gehst auch nicht jedes Mal zum Standesamt und sagst, bin ich jetzt verheiratet? Frau Doktor oder Frau sowieso, den Standesamt, haben wir jetzt geheiratet? Gilt es jetzt? Du hast jetzt Streit gehabt mit deiner Frau oder deinem Mann und du gehst auch nicht und fragst jetzt, bin ich verheiratet? Deshalb, wenn wir in Sünde fallen, hinterher, wenn wir jetzt Kinder Gottes sind, die Vergebung der Sünden haben, wenn wir dann fallen, wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel und sagen, Jesus, vergib mir, guck mal, jetzt habe ich geschlafen schon wieder. Ich werde lau, wir werden auch müde und so weiter. Und wir halten uns nicht bei diesem ABC, Buße, Taufe, Bekehrung, das müssen wir irgendwo abhaken eines Tages und wir gehen weiter. Aber das ist der Anfang. Okay, noch irgendeine Frage? Jetzt, also da hinten, Ihnen und...
Bitte die Fragen wiederholen.
Ja, ich wiederhole die Fragen.
Ja, ich habe noch mal zur Taufe eine Frage, weil manche...
Eine Frage zur Taufe ist hier, ich sage das nur. Aber wir haben ja gelesen, Markus 16.
Ja, da steht aber auch eine Taufe und nicht Wassertaufe, weil Johannes 1.
Geboren aus Wasser und Geist.
Genau. Und da
ja.
Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und
aber und mit Feuer. Also, ja, das ist also jetzt diese Taufe. Und wir sehen ja auch, die Taufe ist Taufe. Und was hier ist Geistestaufe noch angekündigt, weil Johannes sagt, das ist nicht alles. Wir sehen auch nachher in Apostelgeschichte 19, da sind welche auf die Taufe des Johannes getauft und die mussten sich nochmals taufen lassen von Paulus, als er kam und die waren nur auf den Namen Jesus getauft. Und sie wussten noch nichts vom Heiligen Geist als solches, obwohl der Heilige Geist ja schon immer wirkte und da war. Also der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Wer da glaubt und getauft wird und die Wiedergeburt ist, geboren aus Wasser und Geist. Warum Wasser und Geist? Vielleicht mag einer oder andere fragen, weil die Taufe ist etwas Menschliches. Da muss ich runtersteigen mit dem Täufer. Und Geist ist Jesus, der mit Geist und Feuer tauft. Also da praktisch sind zwei Akteure, ich und der Täufer und dann Jesus und Heiliger Geist. Diese zwei Sachen. Die Wassertaufe ist für mich eine Heilsnotwendigkeit, weil Jesus betont es so deutlich, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und so weiter, wer da glaubt und getauft wird. Also diese Taufe ist natürlich die Geistestaufe. Jetzt ist die Frage, muss man jetzt die Geistestaufe, diese Zungen sprechen, ob das heilsnotwendig ist? Da möchte ich einfach offene Fragezeichen stellen und sagen, also hat Jesus nicht gesagt, also wer da Geist getauft wird, sondern wer einfach sich Wasser taufen. Und dieses Wort, wer da glaubt und getauft wird, ist so ein kompaktes Wort, dass du das vielleicht noch auseinanderlegen musst. Was ist eine Taufe? Was beinhaltet eine Taufe? Und was fasst das alles zusammen? Und eigentlich in der Wassertaufe gehört auch die Geistestaufe. Und deshalb, manchmal redet die Bibel nur in dem Namen Jesu und wird gar nicht groß gesagt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir müssen also ein bisschen die Breite des Wortes Gottes begreifen. Und die Breite ist, wenn er sagt getauft, dann ist auch die Taufe. Denn wir sehen beim Cornelius, was da war. Dann kommt Petrus hin und die haben den Heiligen Geist empfangen. Und dann sagt Petrus, was hindert es noch, dass die jetzt auch noch mit Wasser getauft werden? Als Besiegelung und Vollendung der ganzen Sache. Also das ist also beides. Taufe ist ein Kompakt. Buße, genauso wie Buße, das beinhaltet so viel Rechtfertigung, Adoption und Umkehr und Sinnesänderung und Leid über Sünde tragen. Ja, nochmal zur Taufe.
Ja, das gehört praktisch noch dazu. Wenn sich jetzt praktisch jemand auf dem Sterbebett bekehrt, der hat ja gar keine Möglichkeit.
Dann braucht er sich nicht mehr taufen lassen. Ja, genau. Also wenn jemand jetzt auf dem Sterbebett liegt und so weiter, der Wille, eigentlich, wenn, ich sage das immer wieder so, wenn jemand sich bekehrt und jetzt, und wir haben jetzt keine Taufe im nächsten Jahr oder keine Möglichkeit, eigentlich ist eine Faulheit und Trägheit gehört, aber angenommen, du darfst dich als getauft betrachten, schon allein der Wille und der Wunsch ist schon die Tat. Und wenn jemand jetzt auf dem Sterbebett zu dem Schluss kommt, Mensch, bin noch nicht dazu gekommen, mich taufen zu lassen. Ich glaube, dass Gott das Herz sieht und nicht das Äußere. Also da bin ich auch so tolerant. Und ich bin auch die Menge des Wassers. Also wir müssen auch da großzügig sein. Wie viel Wasser braucht man zur Taufe? Also ich habe auch einen Fall gehabt, ich habe fast Ärger mit meiner Gemeindeleitung damals gekriegt. Ich habe jemanden nur besprengt. Und nicht getauft. Und zwar aus einem einfachen Grund, die Frau kam direkt aus dem Krankenhaus mit offener Wunde. Ich habe gesagt, da steigst du nicht ins Wasser rein. Ich übernehme nicht die Verantwortung. Ich übernehme nicht für die Verantwortung, denn die Wunde war noch offen und dergleichen. Und dann gesagt, guck mal Schwester, du bürgst dich jetzt über das Taufbecken und ich nehme eine Handvoll Wasser und schütte auf das gilt bei Gott. Und die ist kurze Zeit auch später gestorben. Stell mal vor, die wäre gestorben nach der Taufe. Ich wäre im Gefängnis. Wir sollen auch klug sein und uns nicht davon gewissen Regeln leiten lassen. Gott sieht das Herz. Und ich bin auch jetzt komme ich noch auf einen Punkt dazu. Vielleicht was hier der Gott hat gefragt hat mit der Kindertaufe oder Kindertaufe nicht, Besprengung. Also Besprengung. Ich habe Geschwister, die vor allem aus der DDR kommen, die sind mit 17 Jahren zum Glauben gekommen. Nehmen wir mal, ich habe einen Fall. Und die sind mit 17 Jahren zum Glauben gekommen und hat sich in der Kirche taufen lassen. Das ist für mich eine rechtsgültige Taufe. Eine rechtsgültige Taufe, denn hier ist die Person, die hat nicht mehr Wasser gebraucht, aber sie hat sich entschieden für Jesus, ich will mich taufen lassen, sie hat nichts anderes gekannt, ging zum Pfarrer und der Pfarrer hat sie richtig getauft, denn sie ist aufgrund ihres Glaubens getauft worden. Und wenn jemand das macht, dann spielt die Menge des Wassers keine Rolle. Und ich habe gesagt, Schwester, du kannst dich nochmals taufen lassen, wenn du willst, aber es ist nicht notwendig. Aber weil du beim vollen Bewusstsein deine Sünden erkannt hast, Jesus als den Herrn angenommen hast und du wolltest eine ganze Sache mit Jesus machen und dann bist du zum Pfarrer gegangen, bitte taufen Sie mich. Also wenn ein und deshalb, wir sind für Erwachsenentaufe. Das ist vielleicht ein großer Unterschied mit der Taufe, Erwachsenentaufe. Und ich akzeptiere, also der Herr ist so großzügig. Natürlich ist das Beste, sich richtig taufen zu lassen. Aber wenn es diese Taufe, die ist wahrscheinlich bis heute noch nicht getauft und braucht auch nicht getauft werden, die kommt in den Himmel, bin ich überzeugt. Weil der Herr das Herz sieht. Und es war ehrlich, das war beim vollen Bewusstsein, ist nicht hingetragen worden, ist nicht gezwungen worden, sich taufen zu lassen, sondern es ging freiwillig. Taufe ist alles, was wir tun, ist eine freiwillige Sache. Sündenbekenntnis, linken Dinge in Ordnung zu bringen, alles freiwillige Sachen. Wenn alles, was gezwungen ist, ist nicht von Gott. Okay, da war noch irgendwo eine Frage, jetzt weiß ich nicht mehr wo. Okay. Zungensprache, es geht um die Zungensprache. Ich spreche das nur fürs Band.
Als ich das noch nicht bei Billy Smith gemacht hatte,
ja.
Habe ich versucht, das, also, wie soll ich sagen,
so hatte,
die Zunge zu sprechen. Ich wollte einfach in Deutsch sprechen und ich konnte es nicht.
Mhm.
Ich dachte, das kann aber nicht wahr sein, das geht nicht.
Ja. Das ist wahr, weil man kann es. Ja. So wie sie das gesagt hat, du betest Gott an und hast Freude. Weißt du, der Heilige Geist ist nicht nur Zungensprache, der Heilige Geist ist mehr als Zungensprache. Die Zungensprache ist das kleinste Glied in der ganzen Auflistung von dem geistlichen Charisma und Gaben. Aber es ist einfach, dass du sprichst, aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke, der innere Friede. Und dann, dass du plötzlich die Bibel besser verstehst und dergleichen. Aber das ist so wie beim Sekt, der Korken wird gezogen, es schäumt. Das ist also, das ist die Zungensprache, ob das nachher noch pflegst. Also ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich das nicht gepflegt habe, weil ich gar keine Notwendigkeit für mich persönlich gesehen habe. Aber dann habe ich plötzlich entdeckt, Mensch, das tut der Seele so gut. Wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Manchmal bete ich Sachen zusammen, das ist total unnötig. Aber der Geist weiß und er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Zungensprache ist nichts anderes als eine Gebetssprache. Das Kind Gottes spricht mit Gott. Die Auslegung ist wieder, wenn es in der Gemeinde geschieht, wenn es hier im Gottesdienst passieren würde, Zungensprache, eigentlich ist es richtig, dass dann Geschwister beten, die Gaben haben, Herr, was hast du gesagt? Also eine Zungensprache in einer öffentlichen Versammlung, vor allem wenn Fremde da sind, sollte eine Auslegung passieren. Aber wenn es nur eine Gebetssprache ist, bitteschön, wir reden mit Gott. Und deshalb ist die Frage, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein öffentlicher Gottesdienst? Und wenn ein Fremder da ist, sollte eine Auslegung passieren. Und dann gibt es natürliche Zungen, natürlichen Sprachen und übernatürlichen und Engelszungen und. Ich habe also in Kiel in einer Evangelisation erlebt, Versammlung wie diese. Und plötzlich da hinten fängt so ein junger Bursche, Hippie-Bewegung, damals Jesus People, und fängt an in Zungen zu beten. Oh, und ich stehe vorne und ich leite die Versammlung, eine Zeltmission auf dem Marktplatz in Kiel. Und ich sage, lieber Gott, ich könnte jetzt die Auslegung bringen, aber dann heißt es, der Pastor macht es. Und ich habe gesagt, das ist viel schöner, wenn irgendjemand anders macht. Und da ist eine alte Oma, die Deutschland nie verlassen hat, bringt die Auslegung. War nichts Außergewöhnliches, dass das einen umgehauen hätte. Also was Großartiges und so weiter. Am Schluss stehe ich an der Tür, kommt ein Herr von der Uni in Kiel und sagt, ihr seid sauber, hier werden Leute verarscht. Sagen wir bitte? Hier werden Leute verarscht. So redet er mit mir. Und seine Studenten, der kam mit seinen Studenten in diese Zeltversammlung. Hier werden Leute verarscht. Ich sage, wie bitte? Er sagte, der Bengel da hinten, der hat Lateinisch gesprochen und ich lehre Lateinisch an der Uni. Und ich hätte es genauso übersetzen können wie das alte Weiblein da vorne. Er sagt, weißt du, die Schwester, die ist ganz einfache, solide Schwester, Kind Gottes, die kann kein Lateinisch. Aber dann sagt er nur eines, ich muss nur eines sagen, das war ein perfektes Lateinisch, ein sauberes Lateinisch. Und der Junge, der zittert, 17 Jahre etwa alt, und sagt, entschuldigen Sie, also irgendwas kam über mich, der hat Geistestaufe erlebt in der Zeltversammlung, spricht in Sprachen, die übersetzt. Und dann sagt einer der Studenten, der dabei war, ist das wahr, Herr Professor? Er sagt, ich werde noch meinen Ohren trauen, was hier gespielt wird. Und dann sagt er, wie kann ich auch, ich möchte das auch kriegen. Und dann sagt er, beten und fasten, das ist der einzige Weg. Beten und fasten. Also, aber das ist was anderes, das ist für Ungläubige, Zungensprache für Ungläubige. So etwas Ähnliches habe ich in Stuttgart mal erlebt. Da kommt eine Frau rein, ein bisschen korpulent. Und wir haben gesagt, weil wir Evangelisation haben, Geschwister, wir zähmen uns. Denn der Geist ist den Propheten untertan. Ich kann in Zungen beten, ich kann nicht mehr in Zungen beten, wenn ich nicht will. Das liegt an mir. Der Geist ist den Propheten untertan. Nicht der Prophet dem Geist, sondern der Geist ist den Propheten untertan. Meinem Geist ist der Heilige Geist untertan. Wenn ich nicht will, mache ich es nicht. Wenn ich will, tue ich es. So ist es so wichtig, dass du das weißt. Wir haben die Kontrolle. Und wir sollen, also der Heilige Geist wird uns nicht vergewaltigen, der Teufel wird uns vergewaltigen. Ich habe gesagt, Geschwister, wir zähmen uns, wir können in der Gebetsstunde in Sprachen beten und so weiter. Und was passiert? Mein alter Bruder, Otto, dieser Otto, von dem ich euch sprach, was macht der? Die Gegenwart Gottes ist so groß und die Salbung ist so groß und er fängt an, in Sprachen zu beten. Ich habe gesagt, Otto, aber ich kann nicht mehr stoppen, das läuft schon. Und was passiert? Der Otto betet in Sprachen, eine Frau rennt nach vorne, schmeißt sich lingelang auf den Boden, gerade diese Frau. Und der Mann steht daneben und zittert. Und habe ich gesagt, Otto, was hast du jetzt angestellt? Und weißt du, was passiert ist? In perfekt Griechisch hat der Otto, der auch ein Schwabe war, der nie weiter groß rausgekommen ist, hat gesagt, was mit der Frau los ist und dass sie nach vorne kommen soll und ihr Leben Gott übergeben soll. In Griechisch, Neugriechisch. Und so weiter. Und dann spricht die Frau ihn an oder der Mann und sagt, woher wissen Sie, was mit uns los ist, was unser Problem ist? Da sagt er, reden Sie Deutsch mit mir, ich verstehe Deutsch, ich verstehe kein Griechisch. Zungensprache. Das ist also, das werden wir nicht jeden Tag bekommen. Aber diese Gebetssprache. Okay, jetzt sind wir vom Thema abgekommen, ist nicht das Thema von heute gewesen. Noch irgendeine Frage? Also wir wollen an diesem Material arbeiten. Ich wollte noch eines sagen, legt euch so ein Ringheft an. Das werden 10 Lektionen sein und so weiter, so dass ihr das Material sammelt und wir werden es kopieren immer wieder und dann euch geben. Vielleicht kannst du so Körbchen durchgeben, damit wir so auch für diese Drucksachen ein bisschen was einnehmen können. Wir wollen versuchen auch, so günstig wie möglich euch das Wort Gottes zu geben, aber Papier kostet und Druckerschwärze kostet ein bisschen Geld. So, wir lassen einfach durchlaufen, was du geben möchtest, gibst, und was du nicht geben kannst, lass es bleiben. Okay, wenn irgendjemand Fragen hat, also ich verstehe, lasst uns diese Fragen immer aufschreiben und dann am Ende des Seminars oder dieser Reihe, Schwester, gib's weiter, und der Seminarreihe, dann wollen wir das betrachten. Für diesen Beitrag, Bekehrung, Wiedergeburt, das ist das Thema. Wir sind bei der Taufe gekommen, obwohl Taufe nicht das Thema ist, aber es ist was Praktisches und es ist was Schönes. Und deshalb, vielleicht versteht ihr mich, weil ich auch gesagt habe, die Menge des Wassers macht es nicht. Die Menge des Wassers macht es nicht, aber umso mehr Wasser, umso besser. Okay, Gott möge uns segnen. Und du musst nichts tun, wozu der Heilige Geist dich nicht führt. Also wir haben ja diese Predigt, wir sehen also, das muss durch der Glaube kommen, durch die Predigt, durch die Verkündigung, durch die Lehre, welcher Form auch immer. Und dann muss der Heilige Geist es offenbaren. Und niemand wird zu irgendetwas gezwungen. Niemand wird zu etwas gezwungen. Wir tun etwas freiwillig. Und ich freue mich eigentlich so großartig, dass ihr gekommen seid und dass ihr aus dem Wort Gottes lernen wollt. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für die Geschwister, die heute die erste Lektion, den Teil mitgemacht haben, Buße und Bekehrung, wenn irgendwo noch nicht Dinge in Ordnung sind. Herr, wir wollen es in Ordnung bringen, wir wollen wirklich Heilsgewissheit haben. Heilsgewissheit haben. Und Herr, du möchtest diese Botschaften und diese Worte weiterwirken lassen, dass wir wirklich zur Wiedergeburt durchdringen und diese Wiedergeburt erfahren. Amen.